Das Programm wird heute im Großen und Ganzen aussehen wie abgedruckt in der ersten Einheit die angegebenen Bibeltexte und auch die Lücken wieder kurz im Überblick. In der zweiten Einheit nach der großen Pause werde ich dann zunächst die Fragen beantworten, die noch gestellt wurden und die noch nicht beantwortet sind, oder ich werde versuchen, sie zu beantworten. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und dann geht's um das angegebene Thema David im gesamtbiblischen Zusammenhang. Bevor wir uns jetzt an die Texte machen, wollen wir noch stille werden. Wir danken dir, lieber Herr Jesus Christus, dass du unsere Zuversicht bist, dass du das Fundament unseres Lebens bist, dass wir wissen dürfen und darauf vertrauen können, dass du die Dinge in der Hand hast, auch wenn wir nicht alles verstehen und wenn wir immer wieder ja bei den Wirren des Lebens nicht durchblicken. Wir danken dir, dass wir uns auf dich verlassen können. Du wirst dein herrliches Werk vollenden, du wirst zu deinem Ziel kommen mit uns, mit deiner Gemeinde, mit deiner Schöpfung, und dafür danken wir dir. Deshalb gibt es keinen Grund zu resignieren, sondern hoffnungsvoll, erwartungsvoll vorwärts zu gehen auf deinen Tag zu. Wir befehlen uns dir an, auch an diesem letzten Tag dieser Woche, und bitten dich, dass du uns noch einmal die Konzentration gibst, dass du uns selbst dein Wort aufschließt, dass du uns das mitteilst und austeilst aus deinem Schatz, was wir brauchen. Amen. Zweiter Samuel 2, 1 bis 4a. David wird König über Juda. Ich lese den kurzen Text. Bald danach befragte David den Herrn und sprach: Soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen? Und der Herr sprach zu ihm: Zieh hinauf, David. David sprach: Wohin? Er sprach: Nach Hebron. So zog David dorthin mit seinen beiden Frauen, Abinoam der Jesreeliterin und mit Abigail der Frau Nabals des Karmeliters. Auch die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, einen jeden mit seinem Hause. Und sie wohnten in den Städten von Hebron. Und die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König über das Haus Juda. Die Situation ist klar, Saul ist tot. Und man muss sich klar machen, Saul hatte wohl nicht die Möglichkeit, eine sinnvolle Nachfolgeregelung zu veranlassen. Dazu waren die Dinge zu verwirrt. Und es kommt hinzu, dass ja seine Söhne oder die meisten Söhne oder die Söhne, die in Frage gekommen wären, mitgefallen sind. Da war also ein ganz entsetzliches Loch und gleichzeitig blieb ja die außenpolitische Gefahr der Philister. Was geschieht in dieser Situation? Zunächst wird uns geschildert, dass David aktiv wird. Wir wissen, er saß etwas am Rande, etwa hier in Ziklag, außerhalb des judäischen Gebietes in einer Philisterstadt. Und jetzt war natürlich die Frage, was sollte er tun? Und so beginnt jetzt unser Text. Er befragte den Herrn. Und wir müssen einfach jetzt vermuten bei dieser Formulierung, er befragte den Herrn entweder über Priester oder sehr wahrscheinlich durch einen Propheten. Das wird hier nicht extra genannt, aber das ist vorauszusetzen. diese Deutung. Wir wissen, er hatte ja einen Propheten bei sich, den Propheten Gad. Er hatte da die Möglichkeiten dazu. Die Antwort ist klar, zieh hinauf nach Hebron. Hebron liegt sehr zentral in Juda. Juda ist sehr zentral gelegen, dieses Hebron. Es ist nicht nur die zentrale Lage, es ist natürlich auch eine der ganz traditionsreichen Städte in Israel überhaupt, bekannt schon seit der Vätergeschichte. Die Väter lebten zum Teil in jener Region und von daher war diese Stadt von einer alten Tradition. Man könnte sich jetzt fragen, warum soll David nicht gleich auch in das nördliche Gebiet, ganz in das zentrale israelitische Gebiet, nach Sichem oder nach Schilo oder nach Bethel, also zentral für Gesamtisrael. Es ist einfach so, das zeigen die weiteren Texte, dass die politische Situation Israels war dazu zu verfahren. Und es wäre vielleicht für David gar nicht möglich gewesen, dass er sofort König über Gesamtisrael geworden wäre. Wir merken ja gleich, da gab es dann einen anderen. Denn wir erinnern uns einfach, legt diese Folie noch mal auf, die ganze bisherige Davids Geschichte hat sich immer in Juda abgespielt. Da waren seine Züge immer im südlichen Bereich. In diesem südlichen Bereich war er natürlich bekannt. Wenn man hin und her und rum und um im Land unterwegs ist, dann ist man bekannt. Er war den Bürgern bekannt, er war den Ältesten bekannt. Da war er ein Stück weit zu Hause im Norden. Es gibt keinen Bericht, dass er mal im Norden gewesen wäre. Da fehlten die Beziehungen. Deshalb also auf Gottes Befehl hin diese Auswahl von Hebron, zentral gelegen in Juda. Es wird erneut berichtet, dass er seine zwei Frauen mit dabei hatte. Es kamen dann später noch ein paar dazu. Ich wurde auch gestern auf dieses Thema angesprochen, wie man denn damit umgehen solle. Es sei doch eigentlich das Ziel der Bibel, dass eben nun ein Mann und eine Frau, wie wir es schon aus dem Schöpfungsbericht entnehmen, aus 1. Mose 3, ein Ehe. Das ist auch ganz grundsätzlich richtig. Wir haben in einer Zeit des Alten Testaments, vor allem in der früheren Zeit, Königszeit und früher, die Tatsache, dass es auch Männer mit mehreren Frauen gab. Man wird wohl davon ausgehen müssen, dass es zwei Fälle waren. Fall 1, wenn eine Frau kinderlos blieb. Und da wird sehr häufig berichtet, bei Kinderlosigkeit, da stellte sich große Sorge ein. Und dann hat man eine zweite Frau genommen. Man muss einfach sehen, die Kinder waren damals die Sozialversicherung, die Rentenkasse. Es war einfach eine große Not, wenn eine Ehe kinderlos blieb, auch wegen der Versorgung im Alter. Das war einfach so. Das Zweite, wo es noch vorkommt, ist bei den Königen oder doch bei reichen, einflussreichen Menschen, nämlich als ein Macht- und Statussymbol. So hatten es auch die Könige der Umwelt. Wir können nichts machen, dass es das gab. Gleichzeitig zeigen die meisten Geschichten von Männern mit mehreren Frauen, dass es in der Regel auch mächtig mit Verwirrungen verbunden war. Das ist ja auch klar. Und ich denke, es wirft noch einmal ein Licht auf den Satz, dass David die Freundschaft zu Jonathan, die war ihm lieber wie eine Frauenliebe. Wenn man mehrere Frauen hat, dann kann ja das Verhältnis zu einer Frau nicht das Verhältnis sein. Und vielleicht hatten die Ehen Davids nicht diese Tiefe, die man eigentlich von einer Ein-Ehe erwarten kann. Man kann sich ja klar machen, da gab es ja auch zwischen den Frauen dann Rivalitäten und alles Mögliche, Lieblingsfrau, und wir wissen es von Elkanah und den zwei Frauen, wie sich das ausgewirkt hat. Die eine hatte zwar kein Kind und die andere war die Lieblingsfrau und hat dann dafür beim Opferfest ein bisschen mehr Fleisch gekriegt. Das hat sie aber auch nicht über ihren Schmerz hinweggetröstet. Es kommt dann immer zu, ist doch klar. Es ist dann zwischen den Frauen wie in diesem Verhältnis, wie zwischen Geschwistern. Und daraus geht natürlich hervor und in der Entwicklung der späteren Zeit, dass wirklich die Ein-Ehe das von Gott gewollte Ideal ist. Und vom Neuen Testament her bleibt ja daran überhaupt keine Frage mehr. Die Ausführungen im Neuen Testament sind dazu ganz eindeutig. Es wäre ein absoluter Schwachsinn, sich mit Berufung auf das Alte Testament heute in eine Mehrehe zu stürzen. Das wäre wirklich definitiv nicht nach dem Willen Gottes. Aber wie gesagt, wir kommen an der Tatsache nicht vorbei, dass es bei einzelnen Personen im Alten Testament dies gab. Ich möchte gleichzeitig dazu sagen, die Geschichte Davids macht dann deutlich, eine ganz klare Grenze war immer der Ehebruch. Nicht? Und er sagt ja dann auch Nathan zu David, du hast doch alles. Du hast sogar Frauen. Du musst doch nicht dem Uriah seine Frau wegnehmen. Da ist die Grenze eindeutig markiert. Vers 3, alle Männer dürfen mit, alle Männer mit ihren Familien, die sich inzwischen gebildet haben, und sie wohnten in der Umgebung von Hebron. Und jetzt in Hebron und um Hebron. Und jetzt in Vers 4 eine ganz kurze Notiz. Überhaupt nicht ausführlich, in aller Kürze, die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König. Und zwar zunächst über das Haus Juda. Es ist interessant, David zog offensichtlich nicht hinauf nach Hebron und sagte so, ich bin's jetzt. Ich bin gesalbt, der Saul ist tot. Offensichtlich nicht, er zog nach Hebron, er hat schon bei offenem Fenster geschlafen. Aber jetzt, und ich möchte es nochmal, ich glaube, ich habe schon einmal gesagt, in einer relativ demokratischen Struktur in Israel. Israel war erstaunlich demokratisch. Durch die Gliederung in Stämme, Sippen, Familien, und dort hatten die Ältesten immer etwas zu sagen, hatte Israel eine relativ demokratische Struktur für damalige Zeit. Und jetzt kommen die Männer Judas, die Verantwortlichen des Stammes Judas, die Sippenältesten, und sagen zu David, werde du unser König. Ich habe gestern angedeutet, es könnte sehr gut sein, dass David ein bisschen etwas dafür getan hat, auch von seiner Seite, dass er Beziehungen geknüpft hat, dass er, als er in Ziklag war, jüdische, mit den Juden verfeindet, also gerade mit Juda verfeindete Stämme geschlagen hat, dass er Nabals Herden hat er bewacht, hat er auch die Herden anderer bewacht, das wissen wir nicht, aber auf diese Weise war David bekannt, natürlich und auch geschätzt. Aber wie gesagt, er geht nicht nach Hebron und sagt, I am the king, sondern hier kommen die Männer Judas. Wir werden das noch öfter sehen, ich sage bei Kapitel 5 noch einmal etwas dazu. Der Vorgang wiederholt sich wie bei Saul. David ist schon gesalbt durch den Propheten Samuel und wird jetzt noch einmal gesalbt von den Männern Judas. Das ist der öffentliche Akt. Nicht die Berufung von Gott und die Berufung durch Menschen kommt zusammen. Und jetzt noch einmal ein Rückblick zum Thema Führung. Ich habe gesagt, Führung zeigt sich auch durch die Entscheidung anderer in meinem Leben, die ich dann zu akzeptieren habe. Je älter man ist, und ich bin inzwischen schon in einem Alter, wo ich im Blick auf mein Leben von früher sprechen kann, ich möchte jetzt nicht darüber philosophieren, mit wie vielen Jahren sich diese Wende vollzieht, aber es gibt so ein Zeitpunkt, plötzlich erkennt man im eigenen Leben ein Früher. Nicht der junge Mensch hat nur einen Morgen. Je älter man wird, umso größer wird es Früher. Dann erkennt man, wie wichtig die Entscheidung anderer ist im Blick auf das eigene Leben, für die man mehr oder weniger etwas kann. Und so führt Gott durch beides. Es ist eine Einheit, nicht? So viel zu diesem kurzen Text. Nicht? Vielleicht, das ist doch sicherlich aufgefallen, wie ausführlich manche Geschichten erzählt sind. Unglaublich, also mit Wiederholungen, erzähltechnisch wunderbar. Und dann gibt es Texte, die sind ganz kurz, da will man sagen, ach, könnte man es ein bisschen ausführlicher kriegen. Wie ist das abgelaufen? Wie ging das? Wie waren die Verhandlungen? Wie kamen die Männer? Was war? Nix, ein Vers. Fertig. So müssen wir stehen lassen. Kapitel 2, 4b bis 7. David sendet den Männern von Jabesh in Gilead ein Dankeschreiben. Nicht, er ist ja als König. Als König macht man diplomatischen Verkehr. Er schickt den Männern von Jabesh Gilead ein Dankeschreiben. Was haben die Männer von Jabesh getan? Sie haben Saul, der in der Philisterstadt Todesleichnam aufgehängt war, abgehängt und begraben. Und dafür schickt er dieser Stadt ein Dankeschreiben. Und ich denke, dass man hier nicht als erstes irgendwie wieder ein politisches Kalkül unterstellen darf, sondern wirklich die persönliche Würdigung des Vorgängers, zu dem es ja einfach diese Beziehungen gab, die Freundschaft mit dem Jonathan, die Frau, die Michal, die kommt nachher noch einmal. Ich vermute, die hat er am ärgsten geliebt von den bisherigen Frauen. Er gibt ja nachher den Auftrag, dass sie wieder geholt wird. Ich vermute, die hat er am ärgsten, nicht der Saul, der Feind, der Sohn, der Freund, die Tochter, die Frau, die ihn liebt, die er liebt. Und jetzt Saul tot und er erweist ihm diese Ehre des Totenliedes und er schickt einen Dankbrief an die Menschen der Stadt Jabesh. Ich habe heute Morgen schon gedacht, ich hätte mein Stöckle verloren. Aber es war hier aufbewahrt. Ich hab's wieder. Das brauche ich.
Wo haben wir es hier?
Jabesh im Ostjordanland. Ziemlich, doch relativ weit im Norden.
Aber David erweist diese Ehre
diesen Menschen. Dass das natürlich die Leute von Jabesh positiv berührt hat und die später Amos sagen werden, David, der könnte auch über uns König sein, das ist eine andere Frage. Dass sowas auch eine Rolle spielt, das ist gar keine Frage. Aber ich bin ganz überzeugt, das ist nicht das leitende Interesse des Davids. Da würde man ihm vermutlich doch Unrecht tun. Kapitel 2, 8 bis 11. Ish-Boshet, der Mann der Schande übersetzt, wird König über Israel. Diese wenigen Verse möchte ich lesen, weil sie doch ein paar Dinge auch wieder an Hintergrund zeigen. Ich denke, wenn man sich wirklich die Geschichten wirklich vorstellt, die politische Situation vorstellt, die persönlichen Verwicklungen, dann werden sie ganz leuchtend. Und da kann man sich auch ein Stück weit für diese Geschichten begeistern. Abner aber, der Sohn Ners, der Sauls Feldhauptmann war, nahm Isch-Boschet, Sauls Sohn, und führte ihn nach Machanaim und machte ihn zum König über Gilead, Aser, Jezreel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Und Isch-Boschet, Sauls Sohn, war 40 Jahre alt, als er König wurde über Israel, und er regierte 2 Jahre. Doch das Haus Juda hielt es mit David. Die Zeit aber, die David König war zu Hebron über das Haus Juda, war 7 Jahre und 6 Monate. Es könnte durchaus sein, dass diese Erzählung in der historischen Reihenfolge ist. Ich habe schon einmal gesagt, die Bibel überliefert nicht immer streng historisch. Das erklärt manche vermeintlichen Widersprüche. Aber es könnte sein, dass hier eine historische Reihenfolge vorliegt. Juda hat einen König. Und jetzt pressiert's in Israel. Jetzt müssen die was tun, wenn man denn in Israel etwas retten will. Und als starker Mann erweist sich jetzt der Feldhauptmann Abner. Nicht, das ist ganz häufig so, dass in der Weltgeschichte, dass führende Militärs diejenigen sind, die auch dann die politischen Schachzüge machen. Warum? Weil der Militärführer, der Heerführer, hatte immer die größte Macht hinter sich. Wir haben dann später im Königreich Israels mehrere Revolutionen immer oder oft ausgelöst durch die Heerführer. Omri, Jehu waren Heerführer. Sie hatten die Macht hinter sich. Es gibt ganz moderne Parallelen, nicht? Es gab ja die Äußerung, dass Bush einen führenden Soldaten in Irak einsetzen will als Übergangsregierung. Und der gegenwärtige Außenminister Amerikas ist ein Militär, war Heerführer im letzten Krieg. Die haben immer auch entsprechende Macht. Und hier natürlich noch viel stärker in jener Zeit. Abner ist der starke Mann. Aber Abner hatte offen, ich bin überzeugt, das wird nachher noch deutlich, Abner wollte wohl selber. Aber es war wahrscheinlich noch nicht möglich, wer war Abner? Der war zwar Heerführer, aber wo kam er her? Also braucht er einen Strohmann, und das ist natürlich ein Sohn Sauls. Dann ist ein Nachfolger Sauls König, und Abner ist der heimliche Chef. So muss man die ganze Berichte deuten. Das wird dann nachher noch deutlicher. Abner macht Isch-Boschet zum König, nicht Israel, nicht die Männer Israels. Da hat's pressiert. Und es ist immerhin ein Saulsohn. Isch-Boschet ist schwach. Er hat seinen Regierungssitz, oder er wird in Machanaim zum König gemacht. Jetzt, wo finden wir auch das?
Etwa hier.
Im Ostjordanland. Wenn man einen im Ostjordanland zum König macht, ist das auch ein Zeichen der Schwäche. Man geht weit weg von den Feinden. Nicht, die Feinde sind hier. Und jetzt geht man möglichst weit weg ins Ostjordanland, aber schon das ist ein Zeichen der Schwäche. Das gibt's immer wieder, nicht? Man ist nicht im Zentrum. So viel zu dieser kurzen Geschichte. Kapitel 2, 12 bis 32. Es kommt gleich zum Bruderkrieg. Allem Anschein nach in Vers 12 hat Abner begonnen. Abner gibt sich mit der Teilung nicht zufrieden. Vers 12, und Abner, der Sohn Ners, zog aus mit den Männern Ischboschets, des Sohnes Sauls, von Mahanaim nach Gibeon. An die Grenze zu Juda. Er möchte offensichtlich versuchen, Juda zurückzuerobern. Ich möchte sonst zu dieser Geschichte nicht mehr viel sagen, nur das noch einmal unterstreichen. Es kommt also sofort zum Bruderkrieg. Eine interessante Parallele haben wir nach der nächsten Reichtrennung nach Salomo. Um 930, je nach Datierung, kam es zur Reichstrennung ein weiteres Mal. Und die ersten Jahrzehnte nach der Reichstrennung waren auch geprägt von Bruderkriegen. Und die haben sich in der Regel auch hier abgespielt. Es ging nicht unbedingt um Eroberung des anderen Reiches, dazu waren die Kräfteverhältnisse zu unausgeglichen, sondern man hat im Grunde hier um Land gekämpft und diese Grenze hin und her geschoben. In Mitleidenschaft davon gezogen war vor allem der Stamm Benjamin. Das war das Gebiet, das betroffen war. Erst unter dem israelitischen König Omri, etwa um 880 vor Christus, kam es dann zur Aussöhnung zwischen Juda und Israel. Da war also etwa 5 Jahrzehnte Bruderkrieg zwischen Juda und Israel. Es gab es dann später noch einmal, zur Zeit Jesajas. Dann haben wir die meisten Parallele. Zur Zeit Jesajas, es berichtet Jesaja 7, da gab es eine Koalition zwischen Israel und anderen Ländern und die wollten Juda zwingen zu einer anti-assyrischen Koalition. Haben das auch militärisch versucht und das ist die Situation, in der Jesaja zum König sagt, sei ruhig, tu nichts. Da kommt dann das Wort, bleibt ihr nicht, gläubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Vertraut ihr nicht, so werdet ihr nicht bewahrt. Wie man immer das Wortspiel übersetzen will mit dem hebräischen Verbum Amen. Bleib still. Und der König bleibt nicht still, sondern ruft die Assyrer zu Hilfe. Gegen das Brudervolk, also immer wieder diese Situation in den geteilten Reichen. Es ist auch hier so, dass zunächst eine Auswahl von Kriegern so einen Vorkampf macht, ähnlich wie David und Goliath. Und als das vorbei ist, kommt der Kampf und in diesem Kampf tötet Abner den Asael, einen Bruder Joabs. Das sind die drei Söhne der Zeruja. Aber es geschieht im Kampf. Ich sage es deshalb, weil es nachher noch mal eine Rolle spielt, weil ja später dann Abner getötet wird. Der Kampf ging so aus, dass das Heer Judas gewonnen hat gegen Israel. Kapitel 3, 1 bis 5. Zunächst Vers 1, noch einmal ein Schlusssatz zu diesem Kampf. Es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. Eine Zusammenfassung. Wird nicht mehr im Einzelnen berichtet, ein Kampf ist berichtet, dann kommt eine Zusammenfassung. David aber nahm immer mehr zu an Macht und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Jetzt zu den Söhnen. Und es wurden Davids Söhne geboren zu Hebron. Sein erstgeborener Sohn war Amnon von Ahinoam, der Jezreeliterin. Der zweite Kilab von Abigail, der Frau des Karmeliters Nabal. Der dritte Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais, des Königs von Geshur. Der vierte Adonia, der Sohn der Haggit. Der fünfte Shephatia, der Sohn Abital, der Sohn der Abital. Der sechste Jitream von Ekla, der Frau Davids. Diese wurden David geboren zu Hebron. Sechs Söhne. Drei spielen nachher eine Rolle. Genau in der Abfolge der Geburt. Von den anderen hören wir nichts mehr. Wir wissen nicht warum. Sie können gestorben sein. Wir haben bis vor wenigen Jahrzehnten einfach die Tatsache einer hohen Kindersterblichkeit. Wer einmal alte Stammbäume anguckt oder wer Kirchenbücher liest, der wird es merken. Das war auch für die Frauen eine ganz andere Situation. Ich möchte das allerdings jetzt nicht ausführlich darstellen, das wäre hochinteressant in mancher Hinsicht, dass die Frauen viel mehr Zeit für die Kinder gebraucht haben. Ich habe das mal angeguckt, auch in Bayersbronn in den Kirchenbüchern, zwischen 6 und 12 Kindern war das Normale. Und davon ist die Hälfte gestorben. Das war auch das Normale. Und viele Frauen gestorben, im Zusammenhang mit der Geburt. Nun, wenn man das ausrechnet, wenn eine Frau 10 Kinder hat oder 8, als fast ein Normalfall, wie viel Zeit ihres Lebens dafür gebraucht wird? Und da sind wir heute natürlich erstens von der Kinderzahl her und zweitens durch die medizinischen Möglichkeiten in einer völlig anderen Situation. Das muss man bei diesem Thema auch mit bedenken. Sechs Söhne, drei werden nicht mehr genannt, sie können eigentlich auch gefallen sein in Kämpfen. Auf jeden Fall, wir wissen es nicht. Die drei anderen, Amnon, Absalom, Adonia, in dieser Reihenfolge nach Ehebruch mit Bathseba und dem Mord von Uriah kommt diese drei Söhne in dieser Reihenfolge in der Geschichte Davids wieder vor, ab Kapitel 13. Zuerst Amnon, der seine Halbschwester, eine Schwester Absaloms, vergewaltigt und dann von Absalom getötet wird. Dann Absalom derselbe, der einen Aufstand macht gegen seinen Vater und sich das Königtum frühzeitig unter den Nagel reißen möchte, im Unterschied zu seinem Vater David, der gewartet hat auf Gottes Stunde. Absalom hat nicht gewartet. Und der dritte, Adonia, der in 1. Könige 1 die Initiative ergreift, als David alt und schwach ist und versucht, König zu werden. Und es ist ja klar, er ist ja der Älteste. Es geht in diesen Geschichten immer um den Ältesten. Und zunächst ist der Nachfolger der Älteste. Und dann fällt dieser Älteste aus und dann ist die Frage, wer kommt jetzt? Der Adonia, 1. Könige 1, als der Älteste ergreift die Initiative und dann wird's doch Salomo aus verschiedenen Gründen. Also wir müssen sehen, das ist nicht nur interessant als eine Aufzählung, wie viele Kinder der David hatte und Thema von vorher dann auch, wie viele Frauen, es sind inzwischen noch ein paar dazugekommen, sondern es ist auch von der gesamten Geschichte her, diese Notiz reicht jetzt im Grunde bis 1. Könige 1. Das wird hier schon angedeutet, noch nicht genannt. Aber die interessante Frage, wer wird der Nachfolger? Bei so vielen Söhnen, wer wird's? Kapitel 3, 6 bis 21. Nun kommt noch einmal Abner ins Spiel. Und das ist jetzt einfach von dem, was an Motiven hier gelaufen ist, was die Leute wollten, noch einmal interessant. Da muss ich ein paar Verse lesen. Solange der Kampf währte zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids, stärkte Abner das Haus Sauls. Und Saul hatte eine Nebenfrau, die hieß Rizpa, eine Tochter Ajas. Und Isboschet sprach zu Abner, warum bist du zu meines Vaters Nebenfrau eingegangen? Da wurde Abner sehr zornig über die Worte Isboschets und sprach, bin ich denn ein Hundskopf aus Juda? Heute erweise ich mich freundlich dem Hause Sauls, deines Vaters und seinen Brüdern und Freunden, und habe dich nicht in Davids Hände gegeben, und du rechnest mir heute eine Schuld an wegen eines Weibes? Gott tue Abner dies und das, wenn ich nicht tue, wie der Herr dem David geschworen hat, dass das Königtum vom Hause Sauls genommen und der Thron Davids aufgerichtet werde über Israel und Juda, von Dan bis Beersheba. Da konnte er Abner kein Wort mehr antworten, so fürchtete er sich vor ihm. Nun, warum dieser Konflikt? Was steckt dahinter? Saul geht zu, Abner geht zu einer Nebenfrau Sauls. Und der Isboschet regt sich auf. Warum regt sich Isboschet auf? Sehr wahrscheinlich war dieses Verhältnis zu einer Nebenfrau Sauls zu verstehen als Anspruch auf das Königtum. Wer mit der Frau eines Königs Umgang hat als Außenstehender, erhebt damit zeichenhaft den Anspruch auf das Königtum. Diese Auslegung ist in der Forschung umstritten. Ich bin trotzdem überzeugt, dass sie richtig ist. Der Vorgang wiederholt sich nämlich mehrmals. Als Absalom Jerusalem erobert hatte, oder eigentlich war ja keine Eroberung, David ist ja gegangen, als Absalom in Jerusalem war, ging er ein in Davids Harem. Und am deutlichsten wird's in 1. König 2, der schon hier erwähnte Adonija, nachdem klar war, Salomo ist König, kommt zu Bathseba und sagt, erfülle mir eine Bitte. Geh zu Salomo und sage ihm, er soll mir die Abishag von Sunem, das war die junge Frau, die am Ende von Davids Leben bei David war, er soll mir die Abishag von Sunem zur Frau geben. Und Salomo reagiert genau gleich wie hier Isboschet. Und er antwortet, fordere doch gleich das ganze Königtum. Man muss also in dieser Handlung, ich kann es nicht anders deuten, eine symbolische Handlung sehen, der Anspruch auf das Königtum. Und ich bin überzeugt, dass diesen Anspruch hatte auch Abner. Abner wollte früher oder später König werden. Die Zeit war noch nicht reif. Er musste noch etwas taktieren, aber er hat auch schon deutlich gewunken. Und das hat der Isboschet gemerkt, gespannt und hat entsprechend reagiert. Und er hat ihn in dieser Sache angesprochen und Abner hat wieder entsprechend reagiert und hat gesagt, wenn das so ist zwischen uns, dann werde ich in Zukunft den David unterstützen. Und die ganze Schwäche Isboschets zeigt sich in Vers 11. Da konnte er Abner kein Wort mehr antworten, so fürchtete er sich vor ihm. Es ist interessant, dass dann Abner nichts mehr unternimmt, um das Königreich zu bekommen, sondern er läuft über zu David. Er verlässt den Ischboschet und geht zu David. Er knüpft heimliche Kontakte mit David und David stellt ihm eine Bedingung, er müsse die Michal mitbringen, seine erste Frau. Ich schließe einfach aus diesem Tatbestand, ich habe es vorher schon angedeutet, da war wirklich eine echte Liebe auf beiden Seiten, möchte aber die anderen Beziehungen nicht abwerten oder bewerten, aber hier war die Liebe nach wie vor vorhanden. Das geschieht und am Ende dieses Kapitels, die Verse 17 bis 21, Abner knüpft nun mit dem David tatsächlich Beziehungen und er beredet die Sache auch mit den Ältesten Israels. Vers 17, und Abner besprach sich mit den Ältesten in Israel und sprach, ihr habt schon längst danach verlangt, dass David König über euch sei. So tut's nun, denn der Herr hat von David gesagt, durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten aus der Hand der Philister und aller seiner Feinde. Jetzt auch noch eine kleine Feinheit. Vers 19, das tat Abner auch mit Benjamin. Warum ist hier Benjamin gesondert genannt? Weil Saul Benjaminit war. Es war am schwersten, die Benjaminiter zu gewinnen. Ist ja klar. Die hatten das größte Interesse, dass ein Nachkomme Sauls weiterregiert. Da sind sie ja zu Ehren gekommen. Das sind so kleine Züge. Und David geht dann mit einer Begleitung von Männern nach Hebron und macht im Grunde mit David einen Vertrag. Es ist eine heimliche Übergabe Israels an David. Na, ist noch heimlich. Und jetzt ist natürlich das Nordreich Israel gespalten. Auf der einen Seite der schwache Ischboschet, der nichts davon weiß. Auf der anderen Seite Abner, der schon mit Männern Kontakte hat und mit denen zu David geht und dort erste Kontakte knüpft. Warum der Abner nicht mehr auf eine eigene Zukunft in Israel setzte, das weiß ich nicht. Vielleicht war das Gesamtgefüge einfach zu kritisch, zu instabil. Die Verhältnisse im Nordreich waren instabil. Kapitel 3, Vers 22 bis 39, auch nur ganz kurz. Abners Tod. Nun wird uns zum ersten Mal auch der Joab näher beleuchtet. Joab, der Feldhauptmann von David. Der Joab kommt von einem Streifzug nach Hause und weiß nicht, was hier passiert ist. Und er sieht in dem Abner einen Konkurrenten. So vermute ich es. Er sieht in dem Abner einen Konkurrenten und das Entscheidende ist, er handelt jetzt auf eigene Faust. Und das hat der Joab häufiger gemacht. Joab handelt auf eigene Faust und tötet Abner. Er schafft einen Konkurrenten. Bleibt Joab doch treu bis zum Ende. Es ist eine hochinteressante Sache, dass David den Joab nie abgesetzt hat. Das verstehe ich nicht. Denn der Joab hat öfter solche Dinge gedreht. Das Interessante ist, dass er dann seinem Sohn Salomo den Befehl gibt, dass er die Sachen, die Joab falsch gemacht hat, dass er sie rächt. Und zwar weil er unschuldiges Blut im Frieden an sich gebracht hat. Hier wird unterschieden zwischen Krieg und Frieden. Dass der Abner den Asael getötet hat, ist im Krieg geschehen. Dass der Joab den Abner tötete, ist im Frieden geschehen. Das eine war Mord, das andere war Krieg. Ich möchte damit den Krieg nicht schönreden. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es wird hier noch einmal differenziert, dass im Krieg Menschen fallen, ist klar. Aber was Joab hier tut, das war Mord. Und er hat seinen Bruder Asael gerächt, aber er hat ihn im Frieden gerächt. Und deshalb hat er unschuldiges Blut an sich gebracht. Ich möchte die Verse 35 bis 39 lesen. Als nun alles voll kam, während es noch Tag war, um David zum Essen zu nötigen, schwor David und sprach: Gott tue mir dies und das, wenn ich Brot oder sonst etwas zu mir nehme, ehe die Sonne untergeht. Und alles Volk nahm es wahr, und es gefiel ihnen gut, wie alles, was der König tat, dem ganzen Volke wohlgefiel. Und alles Volk und ganz Israel merkten an diesem Tag, dass es nicht vom König ausgegangen war, dass Abner, der Sohn Ners, getötet wurde. Und der König sprach zu seinen Männern: Wisst ihr nicht, dass an diesem Tag ein Fürst und ein Großer gefallen ist in Israel? Ich aber bin heute noch schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Aber diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind härter als ich. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, nach seiner Bosheit. Interessante Reden immer wieder, nicht? David trauert auch um Abner, den feindlichen Heerführer. Natürlich hat er ihm auch schon halb Israel gebracht, nicht? Und trotzdem, das war nicht richtig, was geschehen ist. David trauert um ihn natürlich noch ein anderes, das merken wir ja hier. Und damit merkt das Volk, aha, es ging nicht von David aus. Der David war natürlich auch im Verdacht. Wenn sein Heerführer den Heerführer Israels tötet, wer steckt dahinter? Wer ist der Auftragsgeber? Das ist ja nicht. Und an der Art und Weise, wie David damit umgeht, merkt die Bevölkerung, David steckt nicht dahinter. Und dann ein interessanter Schlusssatz. Ich aber bin heute noch schwach. Aber diese Söhne der Zeruja, die sind hart. Richtig. David meinte, er brauchte sie, um sein Reich zu bauen. Konnte sich nicht trennen von dem Joab. Ob sich hier eine gleiche Schwäche und Inkonsequenz zeigt wie gegenüber seinen Söhnen. Das ist ja mit das Spannungsvollste an David. Ein Großreich aufgebaut, aber in der Familie gegenüber den Söhnen ohne Vollmacht. Diese Spannungen gibt es im Menschen, in ein und derselben Person, die Stärke und die Schwäche. Und diese Schwäche hat er meines Erachtens auch gegenüber Joab. Da konnte er, ja, wenn wir es am Thema Beziehung hätten, da konnte er die Dinge nicht klären. Mit dem Joab wurde er nicht fertig. Kapitel 4, 1 bis 12. Ich lese den ersten Vers. Als aber der Sohn Sauls hörte, dass Abner in Hebron umgekommen war, entfiel ihm der Mut und ganz Israel erschrak. Jetzt ist der eigentliche Chef des Hauses tot. So muss man es sagen. Und wir sehen, dieser Ischboschet, der war völlig unfähig für das Königreich.
der war nicht gemäß seinen Gaben eingesetzt worden. Das Ergebnis ist das Chaos. Und nun wiederholt sich ein ähnlicher Vorgang wie bei Saul, nur kommen jetzt echte Mörder. Zwei Männer töten Ischboschet und bringen Ischboschets Haupt zu David und wollen sich dadurch Geld verdienen, ihre Stellung verbessern oder wie auch immer. Die Reaktion Davids ist genau dieselbe wie in Kapitel 1. Es ist hochinteressant, es gibt Punkte bei David, da bleibt er sich absolut treu im Guten. Und es gibt Punkte bei David, da bleibt er sich absolut treu in seinen Schwächen. Veränderungen des Menschen sind sehr schwer. Die Schwächen halbwegs in den Griff zu bekommen, das ist sehr mühsam. Und sich da zu verändern, ist sehr schwer. Noch ein kleiner Hinweis auf Vers 10, das sind immer so ganz kleine Notizen. David sagt zu den Männern, ich habe den, der mir verkündete, Saul ist tot, und meinte, er sei ein guter Bote, ergriffen und getötet in Ziklag, dem ich doch Lohn für eine gute Botschaft hätte geben sollen. Ein kurzer Satz über diese ganze Motivlage, nicht? Natürlich auch der ganze Irrtum in der Reaktion des David. So, und jetzt bleiben noch 5 Verse für die Davidsgeschichte dieses Kurses. 5 Verse, und es ist natürlich fast angemessen, diese in der Nachspielzeit auszulegen. Aber wir sind noch nicht ganz in der Nachspielzeit. Es fehlen noch 2 Minuten bis zur Nachspielzeit, in der der VfB gestern leider doch nicht gewonnen hat. Nicht weiter, gewonnen, ja. Gewonnen, nicht weitergekommen, aber gewonnen an Erfahrung. Das ist immer wichtig in der Niederlage, dass man an Erfahrung gewinnt. Die jungen Wilden. 1-5, und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Schon früher, als Saul über uns König war, führtest du Israel ins Feld und wieder heim. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst über mein sein über Israel. Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron, und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn, und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde, und regierte 40 Jahre. Zu Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda, und zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Es kamen alle Stämme Israels zu David. Was wir in Kapitel 2 hatten, wiederholt sich jetzt mit Gesandten, mit Vertretern aller Stämme Israels, des nördlichen Landesteils. Es ist dann interessant, was diese Männer sagen, nicht? Sie betonen die Zusammengehörigkeit. Nicht in dieser Situation Israels kann man je nach Situation das eine oder das andere betonen. Man kann sagen, wir gehören doch zusammen, wir sind doch das 12-Stämme-Volk. Oder man kann sagen, ja, wir sind doch von Ephraim, was haben wir mit Juda zu tun, nicht? Hier betonen sie die Zusammengehörigkeit, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Sie zitieren die früheren Erfolge Davids. Schon früher, als Saul über uns König war, führtest du Israel ins Feld und wieder heim. Dazu hat der Herr zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden, du sollst Fürst sein. Sie beziehen sich auf die Erwählung Gottes. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Ist hochinteressant. Auch hier wüsste ich gerne mehr als diese kurze Notiz. Es wird ein Bund geschlossen. Man muss vermuten, dass hier wichtige Dinge auch geregelt wurden. Nicht? Wir kennen das ja aus den Koalitionsverhandlungen. Ich stelle mir das in dieser Weise vor. Nicht, die sage nicht einfach, werd unser König. Natürlich waren sie hier in einer Notsituation. Aber da gibt es auch Steuern zu bedenken. Da gibt es auch zu bedenken, wie ist es mit dem Heerwesen? Wer wird eingezogen? Nicht? Das sind schon Dinge praktischer Art. Es ist zu vermuten, dass hier Dinge geregelt wurden für das Miteinander. Und interessant, dieser Bund wird dann geschlossen vor dem Herrn. Das ist Israels würdig. Das ist nicht nur eine politische Frage, sondern da ist Gott Zeuge und es geschieht im Angesicht Gottes und es soll vor Gott recht sein. Und da ist dann auch natürlich die hohe Verpflichtung, sich an diesen Bund zu halten. Und dann wird David zum dritten Mal gesalbt. Das gehört dazu, als Zeichen des Königtums jetzt über gesamt Israel. Ich habe das gesagt und betont mit dem Bund. Es wird natürlich inhaltlich deutlich. Wie gesagt, hier sind es nur Vermutungen, was da drin steht. Es ist auf jeden Fall eine Art Abmachung. David ist jetzt König über Israel und ich vermute, dass da noch mehr drin stand. Wir haben ja dann etwas ganz Ähnliches, als Salomo tot war. Rehabeam wurde Salomos Nachfolger. Und da stand es mit den nördlichen Stämmen wieder wackelig. Und er ist dann nach Israel gezogen. Die Verhandlungen waren nicht in Jerusalem von Rehabeam. Das zeigt schon seine Schwäche. Er ging zu den Männern Israels. Und die haben dann verhandelt um Erniedrigung der Steuerlast. Der Aufbau des Staatsapparats unter Salomo, die Baumaßnahmen und alles, hat natürlich gekostet. Und da war die Steuerlast relativ hoch. Und die haben verhandelt mit Rehabeam um eine Senkung der Steuer. Sie kennen dann die Geschichte, er hat die alten Ratgeber gefragt und die sagten, mach's, komme ihnen nach, kannst dann später wieder die Schraube anziehen, aber zunächst mal entgegenkommen. Dann hat er die Jungen gefragt und er hat gesagt, sei nicht schwach, wenn du einmal nachgibst, dann bist du ein schwacher König. Er hat den Jungen nachgegeben und musste dann schnell fliehen nach Jerusalem, weil diese Antwort eine Revolution auslöste. Einer der Minister kam ums Leben, der König Rehabeam konnte sich mit Not retten und konnte zurück nach Jerusalem fliehen. Durch die demokratische Struktur Israels, auf einem relativ hohen Niveau für damalige Zeit, waren solche Verhandlungen einfach dran und drin. Und so kam es dann zu Vereinbarungen zwischen dem König und den Stämmen. Das ist ganz ähnlich wie in Deutschland mit dem Bundestag und dem Bundesrat. Nicht unser König muss immer auch mit den Landesfürsten verhandeln. Und wenn die Mehrheiten unterschiedlich sind, dann sagen die Landesfürsten, nein, machen wir nicht mit, machen so ein bisschen Druck nach oben, wie wir es zurzeit wieder erleben. Abschließende Notiz. David war jetzt König von ganz Israel, hat insgesamt 7 Jahre in Hebron regiert, also noch ein paar Jahre länger. Denn wir haben ja vorher gelesen, der Ischboschet starb nach gut 2 Jahren und dann kam es zu diesen Verhandlungen und dann war David König über ganz Israel, 7 Jahre in Hebron und dann die restlichen 33 Jahre in Jerusalems. Und das ist dann gleich im Anschluss das nächste Thema, die Eroberung Jerusalems. Das ist aber heute nicht vorgesehen, in diesem Kurs nicht vorgesehen. Da machen wir jetzt einen Punkt und schreiben, Fortsetzung folgt. Und da jetzt nicht die Einnahme Jerusalems voll erfolgt, erfolgt die Einnahme der Pause. Diese dauert keine 33 Jahre, sondern nur 25 Minuten. Und dann ist es exakt, und ich habe ja schon gezeigt, dass ich nicht rechnen kann, dann ist es exakt 10.31 Uhr. Ganzen Reihe von Fragen. Eine Frage hätte ich können gestern im Zusammenhang gleich beantworten. Es war die Frage nach dem Ephod. Was ist das? Wir waren bei den Urim und Thummim, als Los, das durch die Priester geworfen wurde. Wie alles Historische ist auch die Deutung des Ephod umstritten. Man muss einfach das zunächst mal ganz sachlich zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht alle Dinge historisch einwandfrei erklären können. Da gibt es einfach Lücken und außerdem gibt es dann immer viele Theorien dazu. Ich sage nur, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Ich halte nach wie vor am wahrscheinlichsten, dass Ephod das priesterliche Obergewand beschreibt, das eine Brusttasche hatte für die beiden Gegenstände, was immer es gewesen sein mag, Urim und Thummim. Vorne waren die 12 Steine, darauf die Israel repräsentieren. Und das heißt, wenn dann gesagt wird, hol den Ephod, das Obergewand des Priesters, damit gleichzeitig das Los Urim und Thummim. Eine andere Frage, kann man den Geist Gottes heute auch verlieren? Ein erstes, man kann ihn dämpfen. Es ist eine Frage unserer Beziehung zu Jesus, wie viel Raum wir ihm geben, wie viel Einfluss er bei uns hat, ob der Geist bei uns sich entfalten kann oder ob wir ihn dämpfen. Das ist auch eine Frage des Gehorsams. Ich würde sagen, man kann den Geist im Sinne eines Geistbesitzes verlieren, wenn man den Glauben verliert. Der Geist Gottes ist gebunden an den Glauben. Dass Gott durch seinen Geist auch indirekt Menschen leiten kann, das ist wieder eine andere Sache. Aber der Besitz des Geistes, so wie es Paulus schreibt, wer Christus bekennt, er hat den Geist, dieser Geistbesitz ist gebunden an den Glauben. Dann gab es eine Frage zur Verstockung. Wie ist es eigentlich Mensch und Gott? Das ist natürlich eine Sache, ein wiederum unentwirrbares Verhältnis. Ich habe Führung definiert als ineinander von göttlicher Bestimmung und menschlicher Entscheidungsfreiheit in individuell unterschiedlichen Grenzen. Ähnlich könnte man es auch mit der Verstockung machen. Die Verstockung ist ein unentwirrbares Ineinander von göttlicher Bestimmung und menschlicher Entscheiden. Und es ist interessant, dass wir gerade bei solchen Themen keine lehrmäßigen Erklärungen haben. Es ist interessant, dass es von Pharao, dem Ägypter, wird 12-mal von der Verstockung gesprochen. 6-mal heißt es, Gott verstockte ihn, 6-mal heißt es, er verstockte sich. Das Interessante ist aber, es wird erzählt, nicht? Und das ist ganz schwierig. Oder anderes Beispiel jetzt, anderer Zusammenhang, Philipper 2, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist der, in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Ja, was jetzt? Unentwirrbares ineinander. Die Tatsache, dass wir den Anspruch Gottes immer als einen Appell an uns erfahren, dem wir gehorchen oder nicht gehorchen. Wir gehorchen oder nicht gehorchen. Wir uns entscheiden. Gottes Wort begegnet mir als Aufruf, als Anruf an meinen Willen. Gleichzeitig machen wir die Erfahrung im Rückblick, es liegt nicht an mir, es lag nicht an mir, Gott hat mich gehalten. Denn Gott ist der, in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Gott begegnet uns als derjenige, der uns an uns appelliert, an unsere Entscheidung. Und so erfahren wir Gott und so erfahren wir uns. Und auf der anderen Seite müssen wir immer wieder erkennen, es lag nicht an mir. Gott lässt uns an das Lenkrad unseres Lebens und gibt es uns an die Hand. Und in entscheidenden Momenten spüren wir ganz deutlich, wie mächtig er eingreift. Schlechtes Bild, aber ist ganz schwierig. Und diese Spannung müssen wir stehen lassen. Und das ist die Spannung. Es gibt eine Reihe von Lehraussagen im christlichen Glauben, die kann man nicht ohne Spannung auflösen. Die kann man nicht auflösen, sondern die Spannung muss man stehen lassen. Wenn ich jetzt sage, es ist allein die Vorbestimmung Gottes, mache ich den Menschen in seiner Entscheidung, nehme ich ihn der Verantwortung. Ich werde ihm auch anthropologisch nicht gerecht als ein von Gott geschaffenes Wesen zur Anwendung des Verstandes und damit zum Treffen von Entscheidungen. Wenn ich sage, es liegt am Menschen, es liegt allein am Menschen, dann werde ich der Wirklichkeit der Sünde nicht gerecht. Denn kann der Mensch denn überhaupt Gutes tun? Kann er sich denn überhaupt für Gott entscheiden? Kann er denn überhaupt? Und ich nehme Gott seine Majestät. Also ist verzwickt. Und deshalb bleibt am Schluss eben doch wieder Philipper 2. Schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Sünde. Denn Gott ist der, in euch wirkt beides. Und das müssen wir stehen lassen. Also wir können das denkerisch hin und her drehen und am Schluss kommt Philipper 2 raus. Und das ist jetzt negativ gedeutet, das Gleiche bei der Verstockung. Gott verwirft Saul und Saul selber trifft eine Entscheidung nach der anderen, um in diesem Dilemma noch tiefer hinein zu versacken. Und die Frage, hätte Saul irgendwo noch eine andere Möglichkeit gehabt, wird interessanterweise nicht gestellt. Also das ist ein ganz very heikel. Eine genaue Bibelleserin, viele in unserer Mitte, das sehe ich an den Fragen, 1. Samuel 17, 54, da heißt es, David hat das Haupt Goliaths nach Jerusalem gebracht, aber Jerusalem war noch gar nicht eingenommen. Für eine unkritische Auslegung halte ich zwei Möglichkeiten für denkbar. Zunächst, wir stellen fest, es ist eine Einzelnotiz, ein Vers, die uns Schwierigkeiten macht. dann wäre es denkbar, dass diese Notiz hier eingefügt ist, obwohl es später passiert ist. Es wäre durchaus denkbar, dass David in späterer Zeit Goliaths Haupt als Zeichen seines Sieges und seiner Macht nach Jerusalem holte. Das gab es schon gelegentlich, dass man eben entsprechend gehandelt hat. Das wäre auch kein Problem, dass das aus späterer Zeit, ein Ereignis aus späterer Zeit hier eingefügt, das sind ja nicht Jahrhunderte später, das ist ja eine halbe Generation, das sind ein paar Jahre, hier eingefügt wurde, weil es hier in den Zusammenhang hineinpasst. Wäre gar kein Problem, nicht? Das geht ja um Goliath. Es gibt eine weitere Möglichkeit, es gab irgendeine Art von Beziehung, Verknüpfung, über die wir historisch keine Notiz haben. Wir wissen schlicht nicht alles. Wir wissen nicht, wie das Verhältnis zu den Jebusitern war. Wir wissen nicht, was Goliath für Beziehungen hatte. Wir wissen nicht, was David für Beziehungen hatte. Nicht als ein Bethlehemit, seine Heimat war ein paar Kilometer weg von Jerusalem. Das sind ja keine Entfernungen. Und da müssen wir sehen, wir können nicht alle Fragen historisch klären, weil uns die Quellenlage dazu fehlt. Dann können wir nur so vorgehen und sagen, wir überlegen Möglichkeiten, wie man es erklären könnte und bezeichnen das dann aber auch als Möglichkeiten zur Erklärung ohne eine Sicherheit, dass es so war. Da müssen wir in der Auslegung, in der Exegese sauber arbeiten. Erster Samuel 18, tötet David 200, das sind jetzt die neuesten Fragen aus der Pause, auf die konnte ich mich nicht vorbereiten. In 1. Samuel 18 wird berichtet, David tötet 200 Philister, nur um Sauls Schwiegersohn zu werden, also nicht im Krieg, hat er damit nicht ähnlich gehandelt wie Joab. Ich glaube, der Unterschied war doch, dass sich da zwei Dinge verbunden haben, nämlich die Kriegssituation. Israel war mit den Philistern in einem Dauerkrieg. Da gab es ständige Grenzscharmützel und für diese Grenzscharmützel war David eingesetzt als Heerführer. Und gleichzeitig hat Saul versucht, den David in diesen Kriegen loszuwerden. Von daher denke ich doch, es war eine Kriegssituation. Wie hat David es geschafft, während seiner Flucht 600 Männer zu versorgen? Wir müssen zunächst damit rechnen, dass die Zahl natürlich erst mit der Zeit immer größer wurde. Und tatsächlich gab es dann mit der Zeit auch logistische Schwierigkeiten. Und jetzt verstehen wir die Nabal-Geschichte. Nicht 600 Männer wollen versorgt sein. Und das gibt natürlich für manches nochmal einen anderen Hintergrund. Natürlich war das für David in Ziklag hervorragend, dass ihm da der Achish, der König von Gad, eine kleine eigene Stadt gegeben hat. Und die Kriegszüge, die er machte, waren auch natürlich, um seine Truppe zu versorgen, aber nicht nur. Also diese Versorgungslage, die wurde natürlich immer schwieriger, je mehr Menschen es wurden und je größer auch die Familien wurden. Aber die waren natürlich nicht von Anfang an 600. Das ist klar. Das ist mit der Zeit gewachsen. Aber was das logistisch bedeutet, ist ungeheuer. Ja, ich weiß nicht mehr ganz die Größendimension, aber als die Römer Masada belagert hatten, brauchten sie jeden Tag, ich weiß nicht wie viel, 1000 Soldaten. Nur um den Nachschub zu transportieren, den Proviant in die Wüste. Darunter nach Mass. Unglaublich. Und kürzlich habe ich einen Film angeguckt oder einen Teil, die Logistik eines Flugzeugträgers. Ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das denkt man nicht, was da alles dranhängt. Wie viel Benzin jeden Tag für die Flugzeuge. Wie viel 1000 Essen jeden Tag. Ist verrückt. Aber die Zahlen sind noch ein bisschen größer. Aber schon bei 600, das muss man schon generalstabsmäßig planen, dass die versorgt sind. Da braucht es ein gehöriges Stück Management dazu. Das ist klar. Und David natürlich als der Chef von dem Ganzen, da war er gefordert. So, und jetzt kommt die letzte und schwerste aller Fragen. Das konnte ja nicht ausbleiben. Die Frage zum Totenreich, 1. Samuel 28, Vers 19. Was ist das für ein Ort? Also ich ziehe mich jetzt ganz geschickt aus der Affäre. Ich bin kein Fachmann für diese Frage. Ich würde grundsätzlich Folgendes sagen. Wir müssen zuerst immer festhalten, was wir sicher sagen können. Sicher können wir sagen, es gibt die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. In einer doppelten Schicht. Eine doppelte Auferstehung der Toten, das ist ganz eindeutig. Und dann beginnt die Existenz in einer neuen Art der Leiblichkeit. Manche haben sie als Geistleib bezeichnet, von der 1. Korinther 15 schreibt. Und dann gilt es von den Gläubigen, dass sie ganz im Vollsinn des Wortes erstens ganz leben, ohne jede Minderung und ganz beim Herrn sind, beziehungsweise umgekehrt, dass der Herr ganz bei den Menschen ist. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Das können wir sicher sagen. Etwas unsicherer sind alle Dinge des Zwischenzustands. Nach meiner Sicht sind sie unsicherer. Ich weiß, es gibt für alle Fragen des christlichen Glaubens und der Bibel Fachleute, die das ganz genau wissen, aber ich weiß das nicht so genau. Ich meine, dieser Zwischenbereich ist nicht so eindeutig. Und wir sollten Folgendes tun. Wenn wir einzelne Punkte haben, sollten wir diese Punkte stehen lassen, und nicht über Aussagen, die wir nicht haben, versuchen, aus diesen Punkten ein Ganzes zu machen. Das wird immer auch spekulativ, meines Erachtens. Zweitens sollten wir ganz genau hören, was ein Text sagen möchte und was er nicht sagen möchte. So, und jetzt, das war die Vorbemerkung. Und jetzt zu den Fragen. Im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus nennt Jesus zwei unterschiedliche Orte für... Nein, ich muss noch eine dritte Vorbemerkung machen. Ich glaube, dass auch in der Heiligen Schrift zu diesem Bereich Gott den Menschen nur punktuell Dinge offenbart hat. Punktuell. Und dann kommt es natürlich dazu, dass Gott einzelnen Menschen über diese offenbarten Punkte mehr Klarheit schenkt als anderen. Es gibt Themen, mit denen muss ich mich nicht ohne Not beschäftigen. Ich kann nicht alles abdecken. Das kann ich überhaupt nicht. Die biblische Offenbarung ist viel zu umfassend, als dass ich alles abdecken könnte. Ich habe nur einen begrenzten Bereich. Der ist von der kirchlichen, von der gesellschaftlichen, von der persönlichen Situation, von meiner Aufgabe und Tätigkeit und so weiter geprägt. Das ist nie alles, sondern nur ein Teil. Also jetzt zu den konkreten Fragen. Im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus nennt Jesus zwei unterschiedliche Orte für die Toten. An einem der beiden Orte lebt Abraham. Ich persönlich vermute auch, dass es im Totenreich verschiedene Abteilungen gibt. Und dass es eine Abteilung gibt für die, die in Christus entschlafen sind. Und in dieser Abteilung gibt es in der Tat eine nicht abbrechende Jesus-Beziehung. Die Jesus-Beziehung bricht nicht mehr ab. Deshalb kann Paulus sagen, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und Jesus sagt zum Schächer, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wir müssen aber diesen Zustand unterscheiden von der Auferstehung. Es sei denn, man würde folgendes Modell vertreten, dass es für einzelne Christen eine schon vorauslaufende Auferstehung gibt. Aber das kann ich nicht sagen, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Als die Sadduzäer Jesus wegen der Auferstehung der Toten angehen, legt ihnen Jesus das Wort aus oder sagt Jesus, Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Und beruft sich auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakob. Dann müssen diese Personen doch leben, und zwar bei Gott. Ich persönlich bin absolut überzeugt, dass es keinen absoluten Tod gibt. Das verdreht nicht alle gleich. Persönlich bin ich überzeugt, es gibt das sogenannte Totenreich, hebräische Ol, und da sind die Verstorbenen aber nicht in einem Todzustand, sondern in einem Lebenszustand. Aber den Lebenszustand kann ich nicht näher beschreiben. Er entspricht nicht dem irdischen Leben und er entspricht nicht der Auferstehung. Es ist tatsächlich ein Wartesaal. Und was dort die Dimensionen von Zeit und so weiter sind, darüber kann man jetzt spekulieren, ob dort 1000 Jahre ein Tag sind oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Natürlich leben Abraham, Isaak, Jakob in diesem Totenreich. Wie die Verhältnisbeschreibung dort ist, die Beziehung zu Gott und so weiter, kann ich im Näheren auch nicht beschreiben. Auf jeden Fall darf man es nicht verwechseln, wie gesagt, mit der Auferstehung. Man muss jetzt aber sehen, es geht in diesem Text Markus 12 und Parallelstellen nicht um die Frage, wo die sind, sondern die Sadduzäer, das war eine Gruppe in Israel, die haben die Auferstehung abgelehnt. Das ist jetzt ein Text, da muss ich hören, was will der Text sagen, was will er nicht sagen. Die Sadduzäer haben die Auferstehung abgelehnt. Und dann sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen, dass es heißt, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wenn aber die nicht aufleben, wenn die tot sind, ganz tot, aus, vorbei, keine Auferstehung, nichts, dann ist Gott ein Gott der Toten. Aber Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern es gibt die Auferstehung der Toten. Über alles andere spricht dieser Text nicht, meine ich. Aber es ist eine Spontanbeantwortung der Fragen, deshalb mit aller Vorsicht. Schächer, am Kreuz habe ich gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wenn Samuel sagt, Saul wird denselben Ort mit ihm teilen, was bedeutet das? Sind sie beide bei Gott, trotz Sauls Verwerfung? Nein, Samuel möchte Saul sagen, du bist morgen tot. Du bist morgen im Totenreich. Mehr sagt dieser Text nicht. Ich meine, mehr hat Gott an dieser Stelle nicht offenbart, in der damaligen Zeit. Du bist tot wie ich, du bist im Totenreich, du bist in diesem Zwischenraum zwischen Tod und Auferstehung. Dass es dort dann noch verschiedene Abteilungen gibt, das ist eine Sache, die wir tatsächlich doch erst aus dem Neuen Testament klarer sehen können. Ich meine, also ich kann viel mehr dazu nicht sagen. So, zum letzten Gefecht, hätte ich hier gesagt. Das ist ja bei der Davidsgeschichte auch nicht verwunderlich. Da wird man ja zum Strategen. Zur letzten Einheit. nicht nach jüdischem Wochenverständnis rückt ja auch der Sabbat näher. Heute Abend 18 Uhr, nach christlichem Verständnis rückt der Sonntag näher, da können wir dann morgen nochmal arbeiten und uns von allem erholen. David im gesamtbiblischen Zusammenhang. Ich kann an dieser Stelle gleich sagen, dass ich das Thema Messias und das Neue Testament etwas ausklammern kann, weil der Plan für das nächste Jahr schon so gereift ist, dass dort dieses Thema ausführlich besprochen werden wird. Die alttestamentlichen Messias-Texte, Messias-Verheißungen und Erwartungen und Jesus als der Sohn Davids. David im gesamtbiblischen Zusammenhang, erstens 1. Samuel 16 bis 1. Könige 2, eine ganz kurze Zusammenfassung. Ein Buch und ein halbes Buch, und zwar keine kleinen Bücher, biblischen Bücher zum Teil mit langen Kapiteln, plus zwei Kapitel aus einem dritten Buch. So umfangreich ist die Davids-Überlieferung. Ich habe es gesagt, nach Mose und, man könnte Josua noch dazu nehmen, die ausführlichste Überlieferung über eine Person. Wir stehen an einer heilsgeschichtlichen Wende von der Richterzeit zur Königzeit, vom Stämmeverbund zum Staat, wobei wir gemerkt haben, wie wichtig am Anfang noch der Stämmeverbund ist, diese demokratische Struktur. Ich möchte noch einmal sagen, obwohl Geschichte hier so ausführlich erzählt wird, ist es nicht Geschichtsschreibung, sondern die umfassendere Bezeichnung, es ist Prophetie. Und weil es Prophetie ist, hat dieses Wort, wie alles in der Bibel Prophetie ist, ist eine, ja, schon eine Gattungsbezeichnung. Deshalb geht es nicht einfach um Darstellung von Geschichte, sondern deshalb hat diese Geschichtsschreibung bestimmte Themen, die nach vorne weisen. Die Hauptfrage ist bei dieser Davids-Geschichte, geht Gottes Verheißung in Erfüllung? Das Großreich David war das Reich mit der größten Ausdehnung Israels, das es je hatte, gleich zu Beginn. Aber wir merken schon in dieser Geschichte, dass dieses Großreich gefährdet ist von innen. Zwei Reiche sind eine Wirklichkeit, eine Möglichkeit, die schon angedeutet ist in dieser Anfangsgeschichte und später wieder Wirklichkeit wird. Und doch konnte dann David dieses große Reich errichten mit vielen Abhängigkeiten anderer Staaten, das über 33 Jahre Bestand hatte. Wir haben gemerkt, die heilsgeschichtliche Sache ist eine Seite. Die geschichtliche Darstellung, zum Teil sehr ausführlich, zum Teil auch kurz, ist die andere Seite. Eine dritte Seite ist in dieser Darstellung die Beschreibung der Menschen. Wir haben es in der Pause noch einmal angesprochen, es ist kein Zufall, dass die Themen für die zweite Einheit in dieser Woche sehr existenziell waren. Führung, gestörte Beziehungen, Ganz existenzielle Themen. Themen, die, darf ich es jetzt zum Schluss auch persönlich sagen, auch mich persönlich sehr viel stärker herausfordern, so bei einem Vortrag, als ein historisches Thema oder ein geografisches Thema. Die Frage der Geografie Israels ist wesentlich leichter darzustellen als die Frage nach der Führung